Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir berichten heute unter anderem über eine Tagung des Netzwerkes Kulturgutschutz Ukraine, die Stuttgarter Werkschau des italienischen Malers Amedeo Modigliani und eine Theaterpremiere in München. Bastian Kraft inszeniert Thomas Manns Buddenbrooks. Die Wahlen in den Niederlanden wurden gestern mit viel Spannung erwartet und die Kameras hielten den Moment fest, als Geert Wilders seine Hände vors Gesicht schlug, weil er das Ergebnis der ersten Prognose selbst kaum fassen konnte. Der 60-jährige Populist hat die Wahl mit hohem Abstand gewonnen. In den Niederlanden habe ich den Publizisten Geert Mark erreicht. Er ist ein passionierter Europäer, der den Kontinent kreuz und quer bereist und über dessen krisenhafte Veränderungen zwei umfangreiche mit großen Preisen ausgezeichnete Bücher geschrieben hat. Guten Abend, Herr Mark.
Guten Abend.
2017 hat Geert Wilders Europa mit seinen aggressiven Parolen erschreckt. Dann wurde es stiller um ihn. Nun ist er zurück. Haben Sie mit seinem Wahlsieg gerechnet?
Nein, nein. Nur die letzten Tage. Plötzlich kam Geert Wilders wieder sehr gut auf die Bühne und auch in die Umfrage ist er gestiegen. Aber es waren auch viele holländische Wahler, wir nennen das schwebende Wahler, die noch nicht eine Entscheidung gemacht haben. Es ist für jedermann, glaube ich, eine große Überraschung gewesen. Und auch man fühlt, ich bin hier in Amsterdam, wirklich viele Leute sind erschüttert und traurig und ja, das ist wirklich wie in Amerika gewesen, wenn plötzlich Trump Präsident bekam oder beim Brexit zum Beispiel in London. Diese Stimmung hat man jetzt ein wenig in Amsterdam, ja. Und ich glaube auch andere Teile von den Niederlanden.
Es ist Geert Wilders ja gelungen, den politischen Diskurs immer weiter nach rechts zu verschieben. Mit einem migrationsfeindlichen Programm hat er die Wahlen gewonnen, obwohl es in den Niederlanden ja eine lange Tradition multikultureller Toleranz gibt. Wie konnte das gelingen?
Das Problem ist, es ist ein großes Unterschied zwischen Stadt und die Umwelt, das flache Land. Und das sieht man auch. Amsterdam und auch Rotterdam, die Großstädte, die wirklich die großen Probleme gehabt haben und auch haben mit der Immigration, die sind ziemlich tolerant geblieben. Wir leben Tag nach Tag mit neuen Leuten und mit allen Problemen und auch mit allen guten Sachen davon. Wir wissen das. Aber in meinem Dorf zum Beispiel in Friesland, wo ich auch oft bin, die Leute haben noch niemals eine türkische oder eine marokkanische Familie begegnet. Das ist total neu. Und dort sind viele Leute, die sagen, ja, wir waren früher Wilders, denn er versteht uns und so weiter. Aber das große Problem war, dieses Jahr, die große liberale Partei, die VVD, hat plötzlich die Tür geöffnet für Wilders. Wir haben ein Abenteuer gehabt mit Wilders in 2014, glaube ich. Und dann hat Mark Rutte gesagt, nie wieder mit Wilders. So, viele Leute haben gedacht, er kommt niemals in die Regierung. Das kennt keinen Erfolg. Und plötzlich war die Tür geöffnet und Wilders hat plötzlich auch eine gewisse Legitimation bekommen und eine gewisse Normalität. Und dann war alles plötzlich offen und auch wieder durch die liberale Partei, die VVD und auch durch Wilders selbst, ist dann das große Thema Migration als wichtigste Thema entwickelt in die Kampagne. Und das hat viele Leute in Bewegung gebracht, glaube ich. Schlafende, böse Leute. Und plötzlich dachte ich, ja, dies ist unsere Möglichkeit, um etwas gegen die Migranten und das Fremde und Immigration zu machen. Ja.
Er braucht natürlich zwei Parteien, um eine Regierung bilden zu können. Wer würde denn mit ihm zusammengehen? Oder ist es vielleicht auch denkbar, dass nach einem Scheitern erster Gespräche es so etwas wie eine gegen Wilders-Koalition geben kann?
Ja, er braucht mindestens zwei andere Parteien. Ja, das ist natürlich, was wir noch sehen müssen. Wir sehen jetzt, dass drei Parteien haben die Möglichkeit geöffnet, um mit ihm zu reden. Aber nicht nur die prinzipiellen Unterschiede und auch die ideologischen Unterschiede sind groß, auch praktisch. Das weiß man, darüber wird nicht so viel geredet, aber die Partei von Wilders ist eine ganz andere Partei als die anderen extrem rechten Parteien. Es ist nicht eine Partei wie Marine Le Pen zum Beispiel oder Meloni. Das sind gut organisierte Parteien mit Abteilungen und Diskussionen und Mitgliedern und so weiter. Die PVV, Geert Wilders Partei, hat nur ein Mitglied, Geert Wilders. Und die anderen hängen dabei. Und das ist total nicht wirklich als eine gute, aktive Partei organisiert. So, es wird ein großes Problem sein, mit einer Partei, mit dieser Struktur zu regieren. Und ich vergleiche es mit ich hatte als ein kleiner Junge eine elektrische Eisenbahn, wie viele Jungen in Deutschland und in Niederlanden. Und ein Lokomotiv mit 12 Volt war das. Und ich sehe, die kleine Eisenbahn von Geert Wilders hat 14 Jahre durch die holländische Zimmer hin und her gefangen, voll mit eine kleine böse Eisenbahn. Und plötzlich arbeitet nicht auf 12 Volt, aber auf 220 Volt. Und das ist sehr schwer für solche kleine Eisenbahn, um das zu überleben. Und das ist, ja, wir werden ziemlich viel Chaos sehen. Aber ich glaube auch am Ende, es ist sehr gut möglich, dass wir trotzdem Wilders für ein oder zwei Jahre die Holland regieren will. Das ist sehr gut möglich.
Herr Marx, Sie sind selber Publizist, auch Jurist. Wilders verachtet Journalisten. Wie reagieren denn Kulturschaffende und Intellektuelle auf das Wahlergebnis?
Erschüttert. Ja, ganz erschüttert. Wir wussten natürlich, dass er ein großes Unbehagen war, aber wir hofften, dass er dieses Gefühl von Unfriede, oft ein Zurechtgefühl, man kann sagen auch, dass auf diese Weise die Demokratie hat gut funktioniert, aber was die Demokratie uns erzählt, ist nicht so schön. Da ist sehr viel Unfriede, Bösigkeit. Viele Leute haben das Gefühl, nicht gesehen zu sein. Aber die kulturelle Umwelt ist auch erschüttert, weil Wilders hat versprochen, die Beiträge, die Staatsbeiträge für alle Kultur zu beenden. Und auch die Beiträge für zum Beispiel die Rundfunk und Television auch zu beenden. So, da hat er wirklich diese kulturelle Welt
verändern wird. Das ist ein Kahlschlag. Ja,
nicht,
im Sinn hat.
Nicht verändern. Hier haben wir Krieg erklärt. Hm. Ja, man wollte das beenden. Total. Und ich glaube, andere Parteien wollen das nicht. Aber in die kulturelle Welt, wir werden schwere Zeiten erleben. Und auch die Journalistik, er hat das Gleiche gesagt über Journalisten, das waren schreckliche Leute und Kriminelle und so weiter und so weiter. So, in das schlechteste Fall werden wir sehen, was in Ungarn und auch in Polen geschah, dass nach einigen Jahren die Presse auch mehr und mehr gleichgeschaltet kann werden. Aber andererseits muss ich auch sagen, die Partei Wilders ist so schlecht organisiert, mit so wenig Qualität. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Das rettet uns, kann man sagen, die schlechte Organisation des Parteis Wilders.
Das ist eine Prognose und eine Aussicht, die einen vielleicht doch noch optimistisch stimmen lässt. Aber es ist wahrscheinlich so, wie Sie gesagt haben, die Niederländer müssen sich auf chaotische Zeiten erstmal in näherer Zukunft einrichten. Über den Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders habe ich mit dem niederländischen Publizisten und Sachbuchautor Gert Marx gesprochen. Ich bedanke mich dafür, Herr Marx.
Danke, Ihnen auch.
Und ein Gruß nach Amsterdam.
Ja.
Sehr früh wurde im Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, deutlich, dass es nicht nur um das Annektieren von Land und das Brechen demokratischer Strukturen geht, sondern um die gezielte Zerstörung der ukrainischen Kultur. Wir haben über die Angriffe auf Archive, Bibliotheken, Denkmäler, Museen und Theater berichtet, auch über die vielen Versuche, Kulturgüter und Dokumente in Sicherheit zu bringen. Das hieß und heißt oft auch, sie außer Landes zu schaffen. schaffen. Heute nun fand in Berlin das erste Präsenztreffen von Initiativen statt, die zu einem Netzwerk gehören, das in und außerhalb der Ukraine Hilfen für den Schutz von Kultur gut koordiniert. Wladimir Walzer hat die Veranstaltung besucht und ist uns aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Was für einen Charakter hatte der Abend im Hamburger Bahnhof?
Na, vor allem, ich würde sagen, austauschen, kennenlernen, motivieren, danken für die Hilfe. Sie haben es schon gesagt, das erste Treffen in Präsenz, das erste Mal, dass wirklich alle, die an diesem Netzwerk des Ukraine Art Aid Centers zusammengeschlossen sind, die Organisationen, die da alle beteiligt sind, dort also vor Ort waren, zugeschaltet per Video eigentlich nur die stellvertretende Kulturministerin Anastasia Bonda aus der Ukraine. Sonst alle da und auch sichtbar ein bisschen aufgeregt und emotional angefasst. Ein bisschen wie eine große Familie, so habe ich es empfunden, die sich lange nicht mehr gesehen hat und so viel zu erzählen hat. Vertreter des Auswärtigen Amtes waren dabei, der Hauptgeldgeber des Kulturstaatsministeriums, der Schutzorganisation ICOMOS, ein Museumsdirektor aus Czernowitz, dann der Chef der deutsch-ukrainischen Gesellschaft. Man wundert sich ein bisschen, dass das so spät kommt, fast 2 Jahre nach Kriegsbeginn, aber nun fand es endlich statt und sollte auch ganz sicher nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein.
Was sind denn die größten Herausforderungen heute beim Kulturschutz, Kulturgutschutz in der Ukraine?
Ja, sehr viele, würde ich sagen. Also erstens, der Krieg läuft noch. Das ist jetzt keine Neuigkeit, aber bei der Aufmerksamkeit, die hier abgezogen wird durch den Nahostkrieg, muss man das einfach immer wieder sagen. Der Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und seine Kultur, der Krieg des russischen Aggressors gegen seinen Nachbarn hat nicht nachgelassen. Und das heißt weiter auch, die Kultur ist betroffen, Museen werden bombardiert, Sammlungen sind bedroht, Kirchen beschädigt, Denkmäler zerstört. Das hört einfach nicht auf. Und dieses Netzwerk für Kulturgutschutz in der Ukraine hat mit 3,5 Millionen Euro vom Auswärtigen Amt schon vieles geschafft. 250 Tonnen Hilfsgüter für 630 Museen in 35 Lastwagen. Irina Nikoforova war da. Das ist ja so eine Art Stargast des Abends gewesen, würde ich sagen. Eine unermüdliche, ehrenamtliche zentrale Koordinatorin dieser Hilfe vor Ort und sie zählte das einfach mal auf.
Museen Ukraine отримали генератори, зарядні станції екофлоу, системи кліматичного контролю, осушувачі та зволожувачі повітря, гігрометри і так далі.
Ich wollte nur das Ukrainisch einfach mal hier hören lassen. Generatoren, Powerbanks, Klimageräte, Werkzeuge, Feuerlöscher und sogar ein Gabelstapler. Und dann brachte sie noch das Bild der 5-jährigen Dalia mit, Enkelin des Direktors des Kiewer Literaturmuseums, im Original versteht sich, und vergab es an die staatlichen deutschen Förderer, die sichtbar angerührt waren. Darauf ein großes Herz, in der Mitte rechts und links die ukrainische und die deutsche Fahne und darunter danke, dass ihr den ukrainischen Museen helft. Also Dankbarkeit, Verbundenheit, Stärkung, das ist wichtig für die ukrainischen Museumsmacher. Das andere ist die Herausforderung für den Kulturgutschutz in der Ukraine. Da gibt es noch immer keine wirklich verlässlichen staatlichen Evakuierungspläne zum Beispiel für Kulturgut, auch in diesem andauernden Krieg. Kaum Strukturen, wenig Verbindliches. Das allermeiste beruht auf zivilgesellschaftlicher Arbeit. Der Staat hilft, aber tut eben nicht genug, sagt jedenfalls der Leiter des Jüdischen Museums in Czernowitz in der Bukowina, Mikola Kuschnier.
Es hat sich herausgegeben, dass der Staat in diesem Fall auch so praktisch versagt hat. Denn es war schwierig, am Anfang irgendwelche Lösung zu finden. Was soll ich tun mit meinem Museum? Wie kann ich das alles retten? Man weiß nicht, was auf dich zukommt, schon morgen. Und leider haben wir dann keine Hinweise bekommen, keine Anfragen, wie es uns geht.
Er forderte mehr staatliche Unterstützung, etwa eine Liste mit Ansprechpartnern, mit Hilfen. Und er dachte sogar kurzzeitig über die Evakuierung seines Museums nach Rumänien nach, 30 Kilometer bis zur Grenze zur Europäischen Union. Das war aber nicht vorgesehen. Es gibt keine internationalen Vereinbarungen dazu. Und apropos schützende Evakuierung, was man bewegen kann, also die meisten kulturellen Objekte, könnte man ja in Bunker bringen. Aber da haben wir schon das nächste Problem. So hat es jedenfalls Olena Balun geschildert. Sie ist Kunsthistorikerin und vor allem von Deutschland aus zuständig für dieses Netzwerk.
Wir haben keine Schutzbunker für die Kulturgüter. Das ist leider Gottes Tatsache und es ist auch noch nicht klar, wann und wie sie errichtet werden. Wir arbeiten aber immer noch beziehungsweise immerhin an der Ertüchtigung der Räumlichkeiten, damit man das zumindest besser machen kann mit der Aufbewahrung.
Und noch etwas Abschließendes von diesem Podium. Da hört man auch Kritik durchaus an der ukrainischen Regierung raus. Das hört man jetzt in dem, was hier gerade gesagt wurde von Olena Balun, weil da einfach die Rettungsaktionen offenbar nicht so einfach sind. Und sie sagt, gerade bei dem Aufmarsch der Russen vor Kriegsbeginn, da hätte man auch schon Konsequenzen ziehen müssen.
Es ist jetzt so, dass man mit der Evakuierung zum Beispiel sehr viel sagt. Das stimmt einfach, dass es keine Präventivevakuierung gemacht wurde. Es gab nur eine Notfallevakuierung. Und im Notfall evakuiert man wie, wenn dann schon zu spät eigentlich ist.
Ja, und die Vizekulturministerin der Ukraine, Anastasia Bonda, war also per Video zugeschaltet und verwies darauf, dass auch ihr Ministerium im Lernmodus sei und dass sie stolz auf die Zivilgesellschaft sei, die vieles vor Ort regle, ohne staatliche Anweisungen oder Merkblätter, und dass allein der Umfang der Kulturgüter in der Ukraine beträchtlich sei, mit, sie hat einfach mal eine Zahl genannt, 12 Millionen Objekte in 33.000 Einrichtungen. Also gibt es noch vieles zu schützen und vieles zu retten.
Wurden denn auch Perspektiven aufgezeigt für die Zeit nach dem Krieg? Also man möchte ja schon wissen, wohin das Netzwerk auch steuert.
Naja, also dadurch, dass das Kiewer Kulturministerium dabei war, war schon mal ein Zeichen gesetzt, dass die ukrainischen Behörden die Zusammenarbeit mit diesem Netzwerk, das ja, wie gesagt, vor allem auf Freiwilligen, auf Ehrenamtlichen, auf zivilgesellschaftlichen Akteuren beruht, auf Menschen, die das neben ihrem Hauptjob tun, dass das auf jeden Fall fortgeführt werden soll, diese Zusammenarbeit, vielleicht auch eine Förderung, eine Verstetigung. Vor allem aber, und das ist eben ganz wichtig, die deutsche Unterstützung, da gibt es ja viele Fragezeichen, was das Geld angeht, seit einiger Zeit. Es waren ja führende Vertreter des Auswärtigen Amts dabei. Da wurde auch ein Zeichen gesetzt, allein schon, dass sie da waren und dass auch vom Kulturstaatsministerium ein führender Referent da war. Es muss weitergehen, auch in einer Haushaltskrise wie dieser hier in Deutschland. Wir reden von 3,5 Millionen Euro vom Auswärtigen Amt. Das ist ziemlich wenig im generellen Vergleich, aber eben dennoch nicht absolut sicher in dieser finanziellen Lage. Man hört aber aus dem Auswärtigen Amt, dass an diesem Betrag ganz sicher nicht gerüttelt werden soll.
Um Solidarität und weiter notwendige Hilfen ging es heute Abend beim ersten Präsenztreffen des Netzwerkes Kulturgutschutz Ukraine. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio hat die Veranstaltung besucht. Danke für den Bericht. Die Fülle von literarischen Klassikern, die der Theaterregisseur Bastian Kraft adaptiert hat, ist absolut beachtlich. Thomas Manns Prosa zieht ihn offensichtlich immer wieder an. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull und Tod in Venedig hat er bereits inszeniert. Das 1000 Seiten starke Epos Zauberberg hat er Anfang des Jahres im Burgtheater auf die Bühne gebracht. Und nun sind die Buddenbrooks dran. An dieser Familiensage hat Bastian Kraft sich schon 2017 in Zürich versucht, sogar mit Erfolg. Aber etwas blieb vielleicht unerledigt. Christoph Leibold hat die Buddenbrook-Premiere im Residenztheater München besucht. Hallo nach München.
Schönen guten Abend.
Wer Thomas Manns Epen auf die Bühne bringt, muss kürzen können. Es ist dennoch ein langer Theaterabend geworden. Wie inszeniert denn Bastian Kraft den Zerfall einer bürgerlichen, privilegierten Familie?
Bei der Frage nach diesem Zerfall, da sind wir eigentlich gleich bei Licht und Schatten dieses Abends. Nämlich, was gelingt, ist mit diesem ökonomischen Verfall der Familie auch den Zerfall der Familienverhältnisse zu erzählen. Die Buddenbrooks sind ja Familie und Firma in einem. Und der finanzielle Erfolg ist sozusagen der Kitt, der die zusammenhält, also nicht die emotionale Bindung. Und wo der ökonomische Erfolg bröckelt, da tun sich dann Risse auf in dieser durch eigentlich sehr korrekte Umgangsformen zusammengehaltenen Gemeinschaft. Und das gelingt gut, wie er das erzählt, Bastian Kraft, dieses immer ruppiger, gehässiger Werden im Ton. Was der Abend nicht schafft, ist so den Überschlag in die Gegenwart. Also Kraft erzählt verschlankt, chronologisch am Text entlang, wobei Hanno, der jüngste Buddenbrook, also der Erbe in der vierten Generation, am Anfang der Schauspieler Nicola Mastroberardino in kurzen Hosen auftritt und in der Familienchronik aufblättert und sozusagen zum Erzähler wird. Die anderen interagieren immer dialogisch. Nur Hanno ist sozusagen Chronist und Kommentator, ist ein bisschen undankbar für den Schauspieler, weil er immer so ein bisschen neben der Handlung steht. Und der Abend bleibt dabei in der Historizität verhaftet. Also Verfall, Dekadenz, da kommt eine Familie, eine Epoche ans Ende. Da könnte man ja auch einen Übertrag jetzt zu unserer spätbürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft irgendwie herstellen. Aber es ist eben alles sehr stark patriarchalisch in dieser Inszenierung, in diesem Stoff. Nicht, dass ich das jetzt ganz heute gelöst hätte, aber es stellt sich doch anders dar. Wir erleben ein betuchtes Großbürgertum mit ganz anderen Gepflogenheiten. Und das macht dieses Enge am Text entlang erzählen dann doch leicht, dass wir das so ein bisschen auf historischem Abstand halten und uns diesem möglichen Transfer, der drin gewesen wäre, in die Gegenwart verschließen als Zuschauer.
Thomas Manns Literatur lebt von der Detailgenauigkeit. Wie subtil zeichnet Bastian Kraft die Figuren?
Also erstmal zur Detailgenauigkeit. Klar, Handlungsdetails fallen natürlich teilweise weg, wenn man so einen Abend verdichtet für die Bühne. Die Personen sind reduziert, also gleich die älteste Generation, Johann Buddenbrook, der Ältere, fällt weg. Es beginnt mit der zweiten, mit Johann Buddenbrook, genannt Jean, seiner Frau Elisabeth, den Kindern Thomas, Toni, die Tochter, und Christian. Viele andere Nebenfiguren, die werden nur erzählt oder sie werden gezeigt in Porträts, also die Bühne besteht aus Bilderrahmen und da sehen wir eben Einzel- oder Gruppenporträts. Also es geht auch um das Bild, das die Familie von sich selber zeichnet, was sie nach außen darstellen will, und auch um die Frage, wie wird man mit dieser eigenen Zeichnung gerecht, weil die kann auch als Gefängnis und Zwang sich erweisen. Und was die Subtilität angeht, würde ich einfach mal sagen, je zentraler die Figur, desto subtiler gezeichnet. Zwei Ehemänner von Toni sind Episodenfiguren, die kommen nur am Rande vor und die sind dann auch eher skizziert, also der Kaufmann Grünlich und der bayerische Hopfenhändler Permaneder, von einem Schauspieler gespielt, Thomas Reisinger. Das ist dann natürlich nur bedingt subtil, eher karikierend, aber durchaus unterhaltsam.
Und wie arbeitet Kraft mit den Schauspielern und Schauspielerinnen?
Also am sorgfältigsten, würde ich sagen, hat er mit Liliane Amuyar und mit Michael Wächter gearbeitet, als Toni und als Thomas. Liliane Amuyar, die spielt so eine lebensfrohe, freiheitsliebende Person. Aber das Spannende ist, wenn da die Freiheit, und das ist eben sehr gut gearbeitet, plötzlich bedeutet, ein Risiko auf sich zu nehmen, Privilegien aufzugeben, dann flüchtet sie doch zurück ins wohlhabende Nest der Familien. Das spiegelt so einen zeitgemäßen Gedanken, weil bei uns ist auch sehr vieles so theoretisch denkbar, aber wenn es darum geht, Privilegien vielleicht aufzugeben, dann wird es schon wieder eng. Und Thomas, also erstmal der Vater, Johann von Robert Dölle, der ist so ein grauer, strenger Patriarch, der alles durch die Geschäftsbrille sieht. Und sein Sohn Thomas, gespielt von Michael Wächter, der ist nicht nur streng, der ist verbiestet, der ist von Ehrgeiz zerfressen, von Erwerbstrieb. Und das ist wirklich sehr schön gemacht an diesem Abend, wie Michael Wächter zeigt, welchen Preis ihn das kostet, so diese Fassade aufrechtzuhalten. Und sein Sohn Hanno schildert das mal sehr eindrucksvoll in einer Szene.
Schon oft hat der Vater mich mitgenommen in die Firma oder zu Visiten, um mich in den Bereich meiner zukünftigen Tätigkeit einzuführen.
Guten Abend, herzlich willkommen, hallo.
Ich sah, wie er plaudernd vom einen zum nächsten Schritt mit einer Versiertheit des Wortes und der Geste, die er ersichtlich gern für mich, für die Augen seines Sohnes produzierte und von denen er sich unterrichtende Wirkung versprach. Aber ich sah mehr, als ich sehen sollte. Ich bemerkte die Maske, die dabei über sein Gesicht glitt. Das zeigte sich mir als aufreibende, künstliche Anstrengung. Nichts widerstrebte mir mehr in solchen Augenblicken, als der Gedanke, dass auch ich eines Tages würde öffentlich auftreten müssen.
Ja, und was hier erzählt wird, das wird dann praktisch auch in stummen Spiel beglaubigt durch Michael Wächter. Also in den stärksten Momenten ist das ein Abend, der Figuren zeigt, die sozusagen erkennen, dass sie im falschen Leben stecken, aber dieses Leben dann doch so sehr verinnerlicht haben, dass sie einfach nicht rauskommen.
Der Regisseur ist ja auch bekannt dafür, dass er gern Videotechnik einsetzt. Auf großer Leinwand entfallen Figuren dann schon mal krass die Züge. Hat er heute Abend viel Technik benutzt?
Ja, Videotechnik kommt auch zum Einsatz, auch sehr gekonnt, nämlich diese Porträtbilder, von denen ich gesprochen habe. Die werden eingeblendet als Videos in den Rahmen. Und manchmal werden dann aber auch in den Rahmen einfach Schauplätze angedeutet. Mal einen Sonnenschirm und wir sind am Strand oder Traumgespinste, die Hanno im Traum verfolgen. Und wie Bastian Kraft so mit diesen Videos so auch die Szenen ineinander blendet, Bilder einblendet, überblendet und von einer Szene in die andere blendet. Das ist wirklich sehr geschmeidiges und gekonntes Handwerk. Für mich geht es dann im Prinzip ein bisschen zu reibungslos, dass mir ja letztendlich so die Reizpunkte, die Irritationen fehlen an diesem Abend. Also das guckt sich so gut weg, aber richtig fest verhaken in der Erinnerung tut sich dann doch nichts oder dass sich da ein zweiter Gedanke dahinter groß auftut.
Nach Wedekinds Lulu und Was der Butler sah, ist Buddenbrooks Bastian Krafts dritte Regiearbeit am Münchner Residenztheater. Christoph Leibold war unser Premierenkritiker. Dankeschön.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Wirwig heute für uns.
Deutschland hat 75 historische Objekte an Mexiko zurückgegeben. Die Artefakte wurden im Museum Schloss Salda im niedersächsischen Salzgitter aufbewahrt, wie die mexikanische Botschaft in Berlin mitteilte. Sie stammen von der östlichen Golfküste des lateinamerikanischen Landes aus der Zeit zwischen 300 bis 1500. Burkhard Birke.
Bei den Gegenständen handelt es sich überwiegend um aus Ton gebrannte Miniaturfiguren, Menschen oder tierähnlicher Gestalt, einige Schmuckstücke sowie Scherben und ein Gefäß aus der Kollektion des Museums Schloss Salda in Salzgitter. Laut der vorhandenen Dokumentation gelangte die Kollektion als Geschenk des Stadtschulrates und ersten Leiters des Museums Franz Zobel 1963 an das Städtische Museum Schloss Salda. Nach Salzgitter sind die Objekte angeblich über den Bohrmeister Peters gekommen, der sie um 1900 in einem Brunnen gefunden habe.
Rund 500 Papierarbeiten deutscher Künstler von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart hat das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg aus einem privaten Besitz erhalten. Die Werke seien unter anderem von Gerhard Richter, Josef Beuys, Sigmar Polke und Rosemarie Trockel, teilte das Museum mit. Die Zeichnungen, Fotografien, Mappenwerke und Druckgrafiken haben der Künstler Heinz-Günther Prager und seine verstorbene erste Frau Françoise zusammengetragen. Zu sehen sind Teile der Sammlung in Nürnberg ab Ende Februar 2024. Rund 40 Schriftsteller und Liedermacher haben ein Pen-Zentrum für die niederdeutsche und die friesische Sprache gegründet. Damit sollten die beiden Sprachen besser gepflegt und verbreitet werden, sagte Gründungspräsident Leander Sukow der Deutschen Presseagentur. Das solle unter anderem durch Lesungen und Übersetzungen von bestehender Literatur in die beiden Minderheitensprachen geschehen. Das Pen-Zentrum müsse nun noch vom Pen International anerkannt werden. Das könne 1 bis 2 Jahre dauern. Den Angaben zufolge sprechen rund 5 Millionen Menschen weltweit Plattdeutsch und Friesisch. In Deutschland vor allem in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Rund 500.000 Sprecherinnen und Sprecher gäbe es zudem in den USA und in Brasilien, wo das Niederdeutsche eine anerkannte Minderheitensprache ist. Das Kunstmuseum Celle legt seinen Schwerpunkt auf Lichtkunst und hat dazu eine der umfangreichsten Sammlungen. Der Preis des Museums geht diesmal an den Künstler Hans Kotter. Mit der Auszeichnung werde Kotter für seine einzigartige Interpretation des Lichts als Medium der Wahrnehmungserweiterung geehrt, so die Jury. Die Arbeiten des in Berlin lebenden Künstlers finden sich international in Sammlungen renommierter Museen. Seine Werke waren zuletzt unter anderem im westfälischen Hagen, in London und Shanghai ausgestellt. Der Deutsche Lichtkunst Der Kunstpreis wird alle 2 Jahre vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist bald 15 Jahre her, dass zuletzt eine Werkschau des früh verstorbenen italienischen Künstlers Amedeo Modigliani in Deutschland realisiert wurde. Es war also an der Zeit, Bilder von ihm zusammenzutragen. Und da Modigliani einer der teuersten Künstler der Moderne ist, kooperiert die Staatsgalerie Stuttgart mit dem Museum Barberini in Potsdam. Und vielleicht gelingt es beiden Häusern ja, was seinerzeit in der Kunsthalle Bonn vermisst wurde, nämlich zu zeigen, worin die spezifische Provokation von Modiglianis Aktmalerei und Frauenbildern lag. Vor der Sendung habe ich mit Jens Henning Ullner gesprochen. Er hat die Schau mitkuratiert. Guten Abend, Herr Ullner.
Guten Abend.
Was an Modiglianis Frauenporträts ja auffällt, wenn man es etwas allgemeiner ausdrückt, ist ihre kühle Ausstrahlung. Die Dargestellten scheinen in sich zu ruhen, sie wirken selbstbewusst. Wie kam diese Malerei seiner Zeit, also in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts an?
Modigliani hatte, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, zu Beginn seiner Karriere nur wenig Erfolg mit seiner Malerei. Er hat immer mal wieder auf den Salons ausgestellt, beim Salon des Indépendants beispielsweise. Aber ihm ist doch zu Lebzeiten eigentlich verwehrt geblieben, dass man den wahren Wert seiner Kunst und vor allem seiner vielen Porträts erkannt hat. Man hat aber sicherlich in der Zeit durchaus erkannt, dass er in diesen Porträts, insbesondere der Frauen, ein sehr modernes Frauenbild in die Gemälde bringt, das bis dato eigentlich nicht gekannt war. Es wich komplett ab von den Darstellungen, wie eben Porträts, insbesondere Porträts von Frauen, noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in eher akademischer Tradition stattgefunden haben. Und es sind eben diese typischen für Modigliani reduzierten Striche, die überlängten Hälse, die schmalen Gliedmaßen, die auch diese Porträts prägen und die für uns eigentlich eine Malerei vorwegnehmen, die wir erst mit der neuen Sachlichkeit, mit den 20er Jahren eigentlich in Verbindung bringen. Also dieses moderne Frau mit Bubikopf und Matrosenkragen, etwas, was er aber schon vor dem Ersten Weltkrieg und in der Kriegszeit abbildet und eigentlich zeigt, wie selbstbewusst sich die Frauen in dieser Zeit wahrgenommen und auch gegeben haben in diesem Pariser Künstlermilieu, was sicherlich auch für Frauen nicht immer ein einfaches gewesen ist.
Modiglianis Stil unterscheidet sich ja deutlich von dem seiner Zeitgenossen, Picasso etwa, kubistische Abstraktion gibt es bei Modigliani nicht. Wissen Sie, warum er das ausgelassen hat?
Modigliani war ja ausschließlich Bildnismaler, mit Ausnahme von allen ganz wenigen Landschaftsbildern, die in Südfrankreich entstehen, interessiert ihn ja vor allem der Mensch und das Porträt. Und er malt natürlich auch letztlich keine naturalistischen Bilder, aber ihn hat am Ende doch immer der Mensch und das Individuum interessiert. Und ich glaube, deswegen haben ihn diese abstrakten Strömungen in der Zeit auch nicht so sehr interessiert. Es gibt einige wenige Porträts, bei denen man schon kubistische Anklänge sehen mag. Wir haben ein sehr schönes Porträt von Juan Gris in der Sammlung, wo man schon eine Tendenz zur Formauflösung erkennen kann. Aber es hat ihn dann am Ende anscheinend doch eher die Darstellung des Menschen im fast naturalistischen, aber es ist nicht ganz naturalistisch, aber es hat ihn eher das gereizt, als jetzt eben der Weg in die Abstraktion. Und das ist ja auch eigentlich das Interessante an ihm, dass wir diese Zeit, in der diese Gemälde entstehen, eigentlich als Zeit immer verstehen, wo alles in die Abstraktion strebt und dass es aber eben in dieser Zeit eine große Figuration und eine figurative Bewegung gegeben hat. Dafür steht eben Modigliani und das ist ja auch ein Aspekt, den wir in dieser Ausstellung zeigen, weil wir ihm ja Künstlerinnen und Künstler gegenüberstellen aus dem deutschsprachigen Raum, von denen wir nicht immer annehmen oder wissen, dass er sie wirklich gekannt hat, aber es zeigt eben, dass man in Paris, in Berlin, in Wien, in Dresden zeitgleich an einer Figuration, an einem neuen Menschenbild gearbeitet hat in einer Zeit, die man heute retrospektiv eigentlich eher als eine Zeit sieht, wo eben Künstlerinnen und Künstler sich mit der Abstraktion befasst haben.
1917 hatte Modigliani seine erste und einzige Einzelausstellung in Paris. Der Galerist stellte werbewirksam ein Aktbild ins Schaufenster. Das war dann ein Riesenskandal. Er musste alle Akte aus der Ausstellung entfernen. Was provozierte so sehr an Modiglianis Körpermalerei?
Also die Aufzeichnungen, die wir zu dieser Ausstellung kennen, lassen uns glauben, dass es die Körperbehaarung, die sichtbare Schambehaarung der dargestellten Modelle war, die damals die Sittenpolizei in Paris auf den Plan gerufen hat und die dann eben gefordert haben, diese Akte abzuhängen. Man kann sich eigentlich schwer vorstellen, dass 1917 in Paris das so ein Skandal gewesen sein soll, in ja doch einer Stadt, die eben ein Epizentrum der Kunst war. Ich glaube, dass die Skandalosität oder der Skandal sich eigentlich daran festgemacht hat, dass auch die Frauen auf den Akten sehr selbstbewusste, selbstermächtigte Frauen gewesen sind, die Modigliani da ins Bild gebracht hat. Er hat ein neues, modernes Frauenbild auch in dieses Genre Akt übertragen und diese Akte von Modigliani sind eben Zeugnisse eines Frauenbildes, das eigentlich weggeht von einer Lüsternheit, einer Fleischlichkeit in der Aktmalerei, die man noch im ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhundert als gegeben angenommen hat. Und er hat mit diesem Bild gebrochen. Und ich glaube, dass letztlich diese ungeheure Modernität in diesen Akten das war, was die Zeitgenossen schockiert hat.
Er hat weibliche Akte gemalt, aber eben auch viele Porträts, die man ja an diesen länglichen, ovalen Gesichtern und den oft leeren Augen sofort erkennt. Was hat es eigentlich damit auf sich?
Modigliani hat sich ja über viele Jahre zwischen 1909 und 1913 auch mit der Skulptur auseinandergesetzt und war da stark von Konstantin Brancusi etwa beeinflusst, von dem wir auch Skulpturen kennen, die eigentlich diese ja glatten Augen, pupillenlosen Augen haben, etwas, was sowieso aus dem Stein kommt. Und diese Arbeit im Stein hat Modigliani vermutlich, oder man kann es auf einigen Bildern auch tatsächlich sehen, in die Malerei übertragen. Und ich nehme an, oder wir nehmen an, dass es insbesondere aus der Beschäftigung mit der Skulptur herrührt, dass die meisten Bilder eben diese pupillenlosen Augen haben. Es gibt ja durchaus welche, bei denen er die Augenhöhlen zumindest farbig hervorgehoben hat, wodurch manches so etwas Mystisches kriegt. Es mag doch vor allem mit seiner Beschäftigung mit der Skulptur zusammenhängen, dass er das auch übertragen hat auf die Malerei.
Modigliani zählt zu den meist gefälschten Künstlern des 20. Jahrhunderts. 2013 wurden 3 Gemälde in Spanien als Fälschung identifiziert. Bei einer großen Ausstellung in Italien vor 6 Jahren waren es dann sogar 20. Haben Sie vor der Eröffnung Ihrer Ausstellung die Echtheit aller Werke geprüft?
Das ist tatsächlich ein großes Problem bei Modigliani. Wir haben uns deswegen entschlossen, in dieser Ausstellung nur Werke zu zeigen, die im Werkverzeichnis von Ambrogio Ceroni verzeichnet sind. Es gibt ja eine ganze Reihe von Werkverzeichnissen zu Modigliani, die über die Jahre erschienen sind. Ceronis ist 1970 erschienen und gilt in Fachkreisen eigentlich als das sicherste. Zumindest ist bislang noch keines der darin verzeichneten Gemälde als nicht authentisch identifiziert worden. Deswegen haben wir uns das von vornherein auferlegt. Wir zeigen nur Bilder, die er, also Ceroni, in dieses Verzeichnis aufgenommen hat.
In der Staatsgalerie Stuttgart ist die Sonderausstellung Modigliani Moderne Blicke eröffnet worden. Sie bleibt dort bis zum 17. März. Ab dem 27. April ist die Schau dann in Potsdam zu sehen. Ich danke Ihnen, Herr Ullner, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Täglich erfahren wir Neues über Kriege, die nur wenige Flugstunden entfernt oder in entlegeneren Teilen der Welt geführt werden. Niemand gewöhnt sich daran. Allenfalls gelingt es, stundenweise auszublenden, was Menschen an Leid geschieht, während man selber in Sicherheit lebt, seinem Alltag nachgeht oder zum Beispiel gerade eine Tagung besucht oder ausrichtet. Die junge deutsche Schillergesellschaft hat nach Marbach eingeladen, um an 2 Tagen über Krieg und Frieden in der Literatur und in anderen Medien zu sprechen. Organisiert hat die Tagung Dilan Cakir. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Ich grüße Sie.
Hallo.
Von der Antike bis heute ist der Krieg eines der am häufigsten verwendeten Motive in der Literatur. Sie fragen auf der Tagung, wofür der Krieg in der Literatur steht und welche Funktion Literatur in Kriegszeiten erfüllt. Welche Antworten hat es darauf heute gegeben?
Also wir stellen natürlich fest, dass die Verbindung zwischen literarischen Texten und realhistorischen Kriegen durch ein sehr komplexes vielleicht Netzwerk von Repräsentation, Interpretation, kultureller Reflexion gekennzeichnet ist. Literatur ist zwar ein Medium, das historische Ereignisse nicht nur wiedergibt, sondern interpretiert und vermittelt, aber oft auf einer subjektiven Ebene. Und Literatur dient als Mittel zum einen zur Erinnerung an Geschichtsschreibung sowie an bestimmte Epochen, Schlachten und historische Figuren. Und diese werden in Literatur vielleicht in bestimmten Fokusse gerückt. Durch Erzählungen, individuelle Geschichten können literarische Werke die persönlichen Erfahrungen von Menschen im Kontext von Kriegen einfangen und so neben den politischen Berichten, die wir kennen, auch ganz menschliche Perspektiven auf historische Ereignisse bieten. So würden wir das vielleicht zusammenfassen erstmal.
Diskutieren Sie denn über Literatur, die in konkreten Kriegssituationen entsteht?
Ja, als wir diese Tagung ausgerichtet haben, wollten wir ursprünglich ein Gegenthema zu unserem letzten Thema finden. Das war Einsamkeitsreflexionen. Und wir dachten, jetzt wollen wir uns mal Menschen in ganz konkreten Krisen widmen, ohne zu ahnen, was heute alles für Kriege auf der Welt stattfinden. Und so ist es für viele Teilnehmende schwierig, über ganz konkrete Ereignisse zu sprechen. Aber es kam natürlich zum Beispiel die Situation in Russland zur Sprache. Wir hatten zum Beispiel Vorträge, in denen nicht nur berichtet wurde, wie schwierig es ist, etwa aktuell Antikriegsliteratur aus Russland in Europa zu rezipieren, sondern wie schwierig auch die Erforschung ist, weil man nicht an Kontexte kommt, keinen Kontakt zu Forschern, zu bestimmter Literatur.
Eine Frage ist ja auch, was Literatur bieten bzw. leisten kann in Zeiten eines gerade stattfindenden Krieges. Wenn man zum Beispiel an die Ukraine denkt, da gibt es Autoren, die sagen, sie sind unfähig, noch zu schreiben. Vielleicht werden sie nie wieder schreiben, weil dieser Krieg alles in Frage gestellt hat und so viel zerbricht. Es gibt Verleger, die berichten, dass Fantasy-Romane und romantische Komödien gelesen werden. Da gibt es eine Nachfrage. Also realistische Literatur will man gar nicht lesen, weil der Mensch auch ein Recht auf Ablenkung hat und auf etwas, was ja auch selbst oberflächlich Hoffnung gibt.
Ja, Literatur versucht ja immer in neuen Formen herauszukriegen, wie man über bestimmte Dinge sprechen kann. Gerade Literatur über Krieg, das kennen wir auch schon aus dem 20. Jahrhundert, dass man metaphorische Darstellungsweisen benutzt, dass man allegorisch irgendwie über schwierige Themen spricht. Und dann auch oft die Frage kommt, reichen Worte, reicht Sprache, um über solche Events in der Weltgeschichte zu sprechen, reichen konventionelle Erzählformen. Dann verlassen zum einen Autorinnen oft diese konventionellen Formen, aber wie Sie auch sagen, überhaupt das Schreiben über Krieg. Weil, wie Sie auch angesprochen haben, Autorinnen fragen sich, hat Literatur überhaupt noch eine Funktion im Krieg? Muss man sich da immer wieder hineinversetzen und berichten? Ist nicht alles schon gesagt im 21. Jahrhundert über Krieg in der Literatur?
Gibt es eigentlich auffällige Muster, wie Gewaltverhältnisse und Machtkonstellationen in der Literatur über den Krieg doch auch wiederkehren?
Ein vielleicht ganz offensichtliches Muster ist, dass Literatur über Krieg oft sehr männlich geprägt ist und dass vielleicht Literatur von weiblich gelesenen Personen gar nicht bekannt ist. Oder dass weibliche Personen, selbst wenn sie versuchen, vielleicht so eine Art weibliche Poetik neu zu entwickeln, doch wieder in diese alten Erzählmuster verfallen und doch wieder so heroische Sachen vielleicht schreiben, die wir kennen aus der Antike, oder Kriegsnarrative wiedergeben, wie wir sie aus männlicher Perspektive kennen. Das ist vielleicht so ein Muster, das auch auf der Tagung stark betont wurde und was vielleicht daran liegt, dass das junge WissenschaftlerInnen sind, die sich auch jetzt für Gender-Aspekte interessieren.
Sie haben die junge Autorin Ronja Othmann eingeladen, heute Abend aus ihrem Gedichtband Die Verbrechen zu lesen. Was schätzen Sie an ihrer Lyrik, die ja die Verbrechen in Syrien wachruft?
Ronja Othmann schafft es in sehr, sehr abstrakten Gedichten, dieses sehr reale Ereignis für sie. Sie hat ja eine Familie, die betroffen ist, in einer sehr geschmückten Sprache, aber sehr prägnant wiederzugeben. Und wir schätzen sehr an ihr, dass sie einer der Autoren in der Gegenwart ist, die auch offen ist, über nicht nur über ihre Literatur, die Sprache, die Form zu sprechen, sondern auch über die realen Ereignisse, darüber, was Literatur eigentlich in Krisenzeiten bedeutet. Und deswegen haben wir sie eingeladen.
Die junge Deutsche Schillergesellschaft diskutiert im Literaturarchiv Marbach über Krieg und Frieden in der Literatur und anderen Medien. Organisiert wurde der Austausch von Dilan Çakır, mit der ich am Abend gesprochen habe. Besten Dank dafür.
Dankeschön.
Und nun zur Feuilleton-Auslese vom 24. November mit Gregor Sander.
32 Jahre hat Martin Moskowitsch als Produzent für die Konstantin-Film gearbeitet und war dabei 10 Jahre der Chef des Vorstands. Nun gibt er den Vorsitz an Oliver Berben ab und erklärt seine Beweggründe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so: Wir haben heute mehr als 1000 Mitarbeitende und produzieren tausende Stunden Programm jedes Jahr fürs Fernsehen, Streamer und für das Kino. Das zu steuern ist meine Aufgabe. Die ist von derjenigen des Produzenten, der eine Produktion von A bis Z initiiert, begleitet und anleitet, ein ganzes Stück weg. Und das habe ich in den vergangenen Jahren massiv vermisst. Nicht zuletzt deshalb habe ich mich entschlossen, zu dem zurückzukehren, wo ich herkomme. Moskowitsch will also wieder näher ran an die Filmproduktion und nach 30 Jahren Konstantin-Erfahrung sollte er doch eigentlich wissen, was dem häufig gescholtenen deutschen Film fehlt. Der Satz von Billy Wilder, Never bore your audience, gilt nur noch bedingt, so Moskowitsch in der FAZ. Heute dürfen sie ihr Publikum nicht nur nicht langweilen, sie müssen es überraschen. Ein beliebter Trick der Filmbranche ist es dabei, einfach einen sehr erfolgreichen Roman zu adaptieren. Das haben sich wohl auch Max Wiedemann und Quirin Berg, immerhin die Produzenten von Dark und Four Blocks, gedacht und eine Serie aus dem Roman $1 Billion von Andreas Eschbach in Auftrag gegeben, die nun bei Paramount zu streamen ist. Nur ist der Roman eigentlich uralt, was Elmar Krekeler in der Tageszeitung Die Welt zu folgendem Stoßseufzer animiert. Dass es fast ein Vierteljahrhundert dauerte, bis Eschbachs klandestine dystopische Ökonomie-Nachhilfestunde, dieser frühe Abgesang auf die Weltwirtschaft, den Weg auf Leinwand oder Bildschirm schaffte, ist mehr als überraschend. Und hat dem von Florian Baxmeier und Isabel Brag inszenierten und eher mühsam aktualisierten Sechsteiler nicht unbedingt gut getan. In der Story geht es kurz gesagt darum, dass ein armer, aber glücklicher Fahrradkurier $1 Billion erbt, damit aber die Welt retten muss. Also nicht die Tageszeitung, sondern die echte. Was laut Weltkritiker Krekeler filmisch eher in die Hose geht. Für ihn biegt $1 Billion von der möglichen Finanzweltanalyse relativ rasch in eine ästhetisch ziemlich hybride und erzählerisch unausgegorene Spökenkiekerei ab. Die Welt, so des Sechsteilers gefährlicher Kern, der jeden rechtspopulistischen Querdenker in seiner Weltsicht bestätigen dürfte, wird seit Jahrzehnten nicht mehr von Politikern regiert, sondern von einem illuminatenhaften Wirtschaftsbund, einem Staat hinter allen Staaten. Und so lautet die Botschaft der Serie für ihn: Verwahrt euer Geld sicher im Kopfkissen. Einen ähnlichen Retro-Trend bejubelt der Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel. Aus dem Online-Musikmagazin Diffus ist jetzt etwas Festes geworden oder wie es Lorenz Marold ausdrückt, jetzt gibt es Diffus eben auch analog, gedruckt auf edlem, festen, duftendem Papier. Jüngere Diffus-Fans werden ein Magazin in dieser Form vielleicht zum ersten Mal sehen, für sie mag es wirken wie die Eintrittskarte in eine andere Welt. Marold hat wirklich duftendes Papier geschrieben, erklärt aber auch, was es im analogen Diffus beispielsweise zu lesen gibt. Originelle Rubriken wie das Buch zum Album, signierte Vorher-Nachher-Fotos von Festival-Acts und weitere kreative Spielereien. Bei so viel wohligem Oldschool-Feeling fehlt jetzt eigentlich nur noch eine neue Scheibe von Take That. Die gibt es tatsächlich, auch wenn die Mitglieder der Boyband nur noch zu dritt statt zu fünft sind und inzwischen jeweils mehr als 50 Lenze zählen. Jakob Biazza von der Süddeutschen Zeitung hat sich das Werk angehört und bilanziert. This Life ist ein absolut feines Album, und zwar als genau das, als Album und nur in den hintersten Winkeln. Ach egal, es ist sehr gut, alles ist gut. So ein glücklich verwirrter Biazza, und wir wünschen ihm und uns allen irgendwie, dass er damit recht hat.
Alright, wir hören aber jetzt doch noch etwas andere Musik und wünschen eine gute Nacht.